Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Aus der Schweiz also. Fast ein Running Gag. Es steht eine Frage in dem Raum. Wer ist Karin Keller-Sutter? Also am 31. Juli kam ja die Frage auf von Trump. Wer ist Karin Keller-Sutter? Die Schweiz wollte früh einen Handelsdeal mit Donald Trump schließen. Dann gab es ein Telefonat zwischen Trump und Keller-Suttner. Das endete mit einer herben Niederlage. Desaster sozusagen. Trump forderte weitere Zugeständnisse bei diesen Handelsdimensionen. Ja, sie sagte nein. Sutter lehnte ab, was dann zu einem Strafzoll von 39% führte. Bleibt es dabei oder sind es jetzt 49, 59, 69? Man weiß ja nie mit Trump.
Zunächst mal einen schönen guten Morgen von mir aus Zürich an Sie, Heinrich, und natürlich an alle unsere Zuhörer. Ja, Karin Keller-Sutter, ist diese Frage, kann ich nicht anfangen zu beantworten mit ja oder nein. Bleibt es dabei? Ja, nächste Frage. So einfach ist das nicht. Oder nein, so einfach ist die Geschichte natürlich nicht. Karin Keller-Sutter ist eine Bundesrätin. Wir haben eine Schweizer Bundesräte und gleichzeitig die Präsidentin. Und wie Sie genau richtig gesagt haben, hat der Trump sie als die Ministerpräsidentin oder Premier der Schweiz bezeichnet. Zitat, ich kenne diese Frau nicht, sie hat mir nicht zugehört. Hier ist dieses Thema in der Schweiz sehr, sehr, sehr präsent und sehr, sehr kontrovers. Wir kommen gleich dazu, warum es erstmal so immens wichtig ist für die Schweiz. Wir haben eine Situation, dass die Frau Keller-Sutter sehr in der Kritik gestanden hat und es gab eigentlich die gesamte Palette an Reaktionen. Von blauäugig, dilettantisch, überheblich, man hat sogar ihren Rücktritt gefordert, bis hin zu alles richtig gemacht und man müsste mit der USA auf Konfrontation gehen. Meine Meinung ist da relativ simpel. USA sitzt am längeren Hebel und wir haben gesehen, was die USA mit unserem Bankgeheimnis und mit den nachrichtenlosen Vermögen gemacht hat. Das waren kleine Machtsignale und diese Signale waren aber auch nicht misszuverstehen. Punkt ist, dass wenn eine Frau Meloni, nachdem die Mikrofone noch an sind, dem Trump Schmeicheleinheiten entgegenbringt und selbst eine Frau von der Leyen einen Deal abgeschlossen hat, hat man in der Schweiz gesagt, ja, warum denn nicht wir? Bei Trump ist das Problem, sagen wir so, es gibt einige bestimmte Punkte, um die es geht. Die brechen wir zusammen zunächst mal herunter und dann schauen wir uns an, wo die Problematik ist. Es ging in erster Linie um Gold, um Pharma, um Kampfflugzeuge, Energiekäufe und natürlich nicht zuletzt, logischerweise, die Devisenreserven der Nationalbank. Was kaum einer weiß, dass das Handelsdefizit zwischen USA und der Schweiz mit nahezu 50% auf den Goldexporten basiert. Das heißt, Gold macht etwa die Hälfte des ganzen Problems aus. Bei der Energie ist natürlich der Frau Keller-Sutter die Hände gebunden, weil wir haben Verträge mit der EU. Das ist nicht alles nicht so simpel, nicht so einfach. Aber es geht ja eigentlich gar nicht darum, dass man sagt, man hat rational falsch verhandelt, man hat psychologisch katastrophal verhandelt. Und wie wir genau wissen, man sollte, und das ist auch die Aufgabe eines Politikers, dass er weiß, wie sein Gegenüber fungiert, wie sein Gegenüber sich verhält und vor allen Dingen, wie er tickt. Und man weiß mittlerweile, wie Trump funktioniert. Und man weiß auch, was man tun soll. Und man weiß ganz genau aber auch, was man nicht tun soll. Und manchmal ist es viel wichtiger zu wissen, nicht nur in der Politik, auch nicht an der Börse, sondern wie im wahren Leben. Oder wie im Leben auch. Manchmal ist das Nicht-Tun viel wichtiger als etwas tun oder etwas nicht wollen, wissen, was man nicht will. Das zu definieren ist wesentlich wichtiger als das, was man will. Und das ist eben genau das Problem und da wurden diese Fehler gemacht. Nun, die Situation ist so, dass es für die Schweizer Börsenunternehmen oder die großen Unternehmen gar nicht so eine Katastrophe ist. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel, prägnantes Beispiel. Sika. Sika produziert den gesamten Bedarf für den amerikanischen Markt in den USA. Dann gab es Unternehmen in der Schweiz, die angekündigt haben, mehr in der EU zu produzieren. Warum? Weil dann greifen die 15% der EU und nicht die 39% der Schweiz. Das heißt, wir haben tatsächlich, diese Probleme sind lösbar, aber was schwierig ist, was das Kernproblem ist, das sind die Mittelstandsunternehmen. Das ist Uhren, Feinmechanik, Präzisionsgeräte, Präzisionsmesswerke, Vakuumtechnologie, all diese Nischen, unersetzlichen Nischenprodukte, die halt am meisten betroffen sind. Und da gilt es, diese Lösung zu suchen. Und hier in der Schweiz ist das tatsächlich so, weil der Schweizer versteht, dass der Mittelstand das Rückgrat und die Basis einer gesunden Volkswirtschaft und auch einer stabilen Volkswirtschaft ist. Ich sage das mal etwas deutlicher, weil da ist die Schweiz wirklich für mich etwas Herausragendes, weil hier wird der Mittelstand tatsächlich noch, die Wichtigkeit des Mittelstandes wird hier verstanden, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Ja, was ich damit sagen will ist, und jetzt kann ich dazu, ich habe jetzt etwas länger ausgeholt, aber jetzt komme ich zur Beantwortung Ihrer Frage. Nein, es ist nicht der Status quo, es kann so nicht bleiben, es soll so nicht bleiben, es darf so nicht bleiben. Und das schweizerische Volk schreit nach einer Aktivität, schreit nach einer Lösung, wie auch immer sie aussieht. Aber auch ich glaube, dass es zu einer Einigung zwischen USA und der Schweiz kommt, weil es ist für beide Seiten wichtig. Man muss halt etwas kreativer sein, wie beispielsweise ein sehr, sehr interessanter und kluger Vorschlag, dass die Lufthansa angeboten hat, der Tochter Swiss, sämtliche Flugzeuge, die die Lufthansa-Gruppe, die Lufthansa Alliance braucht, über die Swiss zu kaufen, um da das Handelsdefizit zu kompensieren. Und da gibt es, wie gesagt, noch andere kreative Möglichkeiten. In besonderen Zeiten ist Kreativität gefragt. Kreativität und Psychologie. Und auf diesen Ebenen sind die Verhandlungen zwischen der USA und der Schweiz, sagen wir mal einfach, suboptimal gelaufen.
Ja, und selbst wenn sie zugestimmt hätte und Trump gesprächsoffen gewesen wäre, dann hätte sie ja wahrscheinlich eh noch irgendwie Rücksprache halten müssen mit dem Bundesrat und mit dem Parlament. Also da funktioniert die Schweiz wahrscheinlich sehr demokratisch.
Natürlich, da haben Sie völlig recht, die Schweiz funktioniert demokratisch, aber es ist vergleichbar, das politische System, bis auf den Volksentscheid. Wir haben eine direkte Demokratie, das wissen Sie ja. Da ist es einfach so, dass die Schweiz natürlich auch die Gesetzgebungswege und die Entscheidungswege sehr ähnlich hat, auch parlamentarisch natürlich. Aber sie hat natürlich einen bestimmten Verhandlungsspielraum und der Bundesrat hat natürlich einen ganz klaren Verhandlungszielraum. Und wenn sie es mit ihm einen Deal ausgehandelt hätte, dann hätte das nicht vors Volk gemusst und das Volk müsste abstimmen. Das ist nicht der Fall in solchen Situationen. Sie hatte genug Freiheiten, um dementsprechend einen Deal auszuhandeln.
Kommen wir auf die Börsen. Nicht nur die Schweiz, Deutschland, Europa, natürlich USA. Was passiert gerade an den Börsen? Irgendwie warten, ja, aber was? Ne? Klammern wir mal die Fed Jackson Hole aus, das besprechen wir gleich noch. Kann ja nicht alles sein, dass wir auf Jackson Hole warten? Ist es einfach ein Sommerloch?
Ja, es ist ein Impulsloch, ja, das gebe ich Ihnen recht. Wobei ich persönlich finde, Impulse gibt es genug. Ich habe mir vor dem heutigen Interview mit Ihnen heute überlegt, dass man sich vielleicht mal so ein paar Fehlverhalten wieder mal anschaut. Und es ist tatsächlich so, oder diese Mythen oder diese Sprüche, die teilweise wirklich sehr gut sind, teilweise sind sie sinnlos, aber man sieht ja zum Beispiel Sell in May and Go Away wäre der größte Fehler gewesen. Wir haben den besten Mai gehabt, ich glaube seit 36 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Natürlich gab es vorher diese verheerende Korrektur. Jetzt kann man sagen, Amerika nahezu am Allzeithoch. Gut, jetzt gab es die letzten Tage eine Korrektur, das ist korrekt, das ist richtig. Aber wir sind immer noch irgendwie in Schlagweite. Ja, für die Amerikaner ja, aber nicht für den Rest der Welt. Der Dollar hat 10-15% zu anderen Währungen abgewertet. Also nichts ist mit Allzeithoch. Der DAX liebäugelt mit dem Allzeithoch, gab auch eine Korrektur. Und in der Schweiz sind wir vom Allzeithoch immer noch über 10% entfernt. Wenn man die Währungen abdiskontiert, eigentlich genauso weit wie die USA. Nur hier ist es natürlich so, dass man immer noch sagen muss, wir haben ja die CS-Katastrophe gehabt, das hat den Index natürlich belastet. Und dann diese verheerende Performance von Bosch und von Nestle. Und das sind Schwergewichte, die drücken auf den Index. Ich würde nicht sagen, es ist eine Langeweile. Ich würde mit Sicherheit nicht. Ich würde auch nicht sagen, es ist wie so ein, ja, es ist wie so ein Tiger, der vielleicht lauert und der gerade mal so ein bisschen gesättigt ist und der schaut sich an und sagt, ja, jetzt vielleicht mal, wo kommt die nächste Antilope her? Ja, ob sie jetzt kommt oder nicht, ist jetzt auch nicht so wild. Aber ich guck mal, wo sie ist. Und so ungefähr ist die Stimmung im Moment an den Märkten. Was aber natürlich diese Stimmung drastisch und dramatisch und schlagartig ändern wird, ist natürlich, wenn auf Ende des Jahres das Geld wieder anfängt, in die Märkte zu fließen. Erstens. Zweitens, Ukraine. Natürlich ist das ein Thema, was jetzt mehr und mehr die Märkte beschäftigt und selbstverständlich Jackson Hole, selbstverständlich die Zinsen. Und ich denke, das ist jetzt ein Thema, wo wir jetzt eigentlich noch etwas separater aufgreifen sollten. Deswegen brenne ich auf Ihre Frage diesbezüglich.
Okay, kommen wir vom Eldorado des Fehlverhaltens der Börse. Greife ich mal die Antilope auf. Das war ein schönes Bild. Der Löwe wartet auf die nächste Antilope. Die Antilope-Rüstung ist hier ausgereizt. Zu hohe Bewertungen, eher verkaufen, Gewinne einfahren. Am Horizont gibt es das Wort Frieden. Es steht noch gar nichts fest. Wir haben noch keine klaren Signale von der russischen Seite. Es ist zumindest schon mal ein erster Schritt getan. Man spricht wieder miteinander. Ja, Rüstung war ja so on vogue, hat ja auch eine coole Performance gehabt, dass es sogar in manchen Artikel 8 Fonds als Nachhaltigkeit galt. Also total verrückt eigentlich.
Ja, gebe ich Ihnen recht, diese Definition ist auch etwas, wie soll ich sagen, ja, seltsam, wie Sie es so schön sagen. Ich meine, wir müssen jetzt versuchen, wieder vor lauter Bäumen den Wald versuchen zu sehen. Und zwar ist es ganz simpel. Wenn es einen Frieden in Ukraine gibt, werden diese Werte korrigieren, massiv. Wie das Gold ebenfalls auch. Und wir sehen es ja zum Beispiel, das Gold hat jetzt den Höhenflug beendet und ist konsolidiert ebenfalls, weil natürlich das einfach mal, das sind die Gesetzesmäßigkeiten. Der Mensch ist einfach mal ein psychologisches Wesen, ein psychologisch gestörtes Wesen und es gibt bestimmte Abläufe an den Börsen, die werden sich nie ändern.
Ich finde es aber auch ziemlich logisch. Es wird ja jedes Mal irgendein Thema durch Dorf getrieben. Es war irgendwann Wasserstoff, KI läuft noch, dann war es Rüstung. Und es ist ja logisch, wenn ich jetzt, sagen wir, es würde wirklich Frieden geben, dann werden diese Friedens- oder Kriegsunternehmen natürlich weiterhin richtig Kohle verdienen, weil die Bestellungen sind da und man ist vorsichtig und würde weiterhin investieren. Also Gewinne werden die Firmen einfahren, aber die Börse sagt, na gut, das ist jetzt durch, die Kurse steigen nicht mehr. Dann würde ich vielleicht eher Zementfirmen und Stahlfirmen nehmen, um den Wiederaufbau dann davon zu profitieren oder den klassischen Baumarkt wahrscheinlich.
Ja, perfekt. Ja, das haben Sie perfekt auf den Punkt gebracht. Ich gebe Ihnen ein bestes Beispiel. An den Börsen schauen wir uns das mal an. Das fing mit den Tulpen an und ging weiter über die Dampfmaschine, über die Eisenbahn, über das Automobil, über den Computer, über die Biotechnologie, über die Dotcom-Blase und so weiter. Wir haben jedes Mal einen Hype, eine Bereinigung und am Ende des Tages kehrt die Normalität zurück. Und schizophren ist eigentlich, und das zeigt ja eigentlich diese Grausamkeit, aber auch diese psychologische Genialität der Börse, dass die Märkte nicht logisch, sondern psychologisch sind, dass der größte Crash in der Geschichte eigentlich, abgesehen von dem Tulpencrash im 17. Jahrhundert, sondern dass der größte Crash tatsächlich auf der Erfindung der Fließbandarbeit von Henry Ford basiert. Und das war unbegrenztes Wachstum, alles okay, und die Erwartungen wurden so hochgeschraubt, dass sie irgendwann mal nicht mehr standhalten können. Ja, ich verliebe mich in eine Frau, ich bin im rosaroten Himmel und in dieser Phase würde ich mir nie im Leben zugestehen, dass es irgendwann Probleme gibt, dass irgendwann Streitereien kommen, einfach, dass der Alltag wiederkommt. Und das ist einfach mal das Phänomen. Wir sind Menschen und das ist auch gut so. Ich bring's auf einen Nenner. Wenn es in der Ukraine einen Krieg gibt, dieses Ende des Krieges, der Frieden ist nicht eingepreist. Der ist eingepreist vielleicht zu 20-25%. Das ist das eine. Das zweite ist, was ist danach? Wiederaufbau. Vollkommen richtig, gebe ich Ihnen absolut recht. Ihre Stichworte unterschreibe ich zu 1000%. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Ja, was ist denn dann mit Russland? Werden die Sanktionen gelockert? Gibt es wieder eine Art Business-Perestroika, dass man anfängt, mit Russland wieder Geschäfte zu machen? Und sollte sich dann tatsächlich eine Annäherung geschäftlich, was sich da für Möglichkeiten ergeben, nach dieser Eiszeit von 3-4 Jahren? Es ist faszinierend. Das hat der Markt überhaupt nicht auf der Agenda. Ich sage nicht, dass das passiert. Ich sage nur, welche Möglichkeiten entstehen könnten. Und ich meine, glauben Sie, dass Russland auch gerade der größte Rohstoffplayer und so weiter, dass wenn es einen Frieden oder einen Waffenstillstand gibt, dass dann geschäftlich Russland von der Bildfläche verschwindet? Mit absoluter Sicherheit nicht.
Es kann sich ja auch noch ganz anders entwickeln. Ich meine, es ist ja eine Atommacht. Die könnten einfach sagen, nein, wir kämpfen weiter. Wir wollen die und die Gebiete und sagen, nein, ihr könnt machen, was ihr wollt. Der Deal gilt nicht. Und dann geht dieser Krieg weiter. Was ist dann an den Börsen?
Das ist doch der Zustand.
Aber ist der aktuelle Zustand nicht die Hoffnung, dass es Frieden gibt?
Nee, der aktuelle Zustand ist der Krieg.
Ja, das stimmt.
Und die Hoffnung auf den Frieden ist mit 20-30% in den Märkten eingepreist.
Okay, also der aktuelle
Zustand. Nicht mehr und nicht weniger.
Also der aktuelle Zustand ist Krieg, okay, aber ja. So ein bisschen Hoffnung der Psychologie ist da.
Drehen wir den Spieß mal um. Rüstungswerte. Sie sind sehr stattlich bewertet, da geben Sie mir recht. Sehr, sehr stattlich bewertet. Das heißt also, rüsten, rüsten, rüsten in den nächsten 10 Jahren ist in diesen Titel eingepreist. Und zwar ungebremst. Wenn dort ein Haar in der Suppe auftaucht, dann sind diese Titel im Moment so bewertet, dass natürlich die Korrekturen sehr, sehr groß sein werden. Das ist ein Gedankenspiel. Das ist nicht eine Prognose, die ich gerade stelle. Es ist ein Gedankenspiel. So, und wenn dort tatsächlich Frieden kommt, dann ist natürlich klar, dass es dort eine Reaktion gibt. Aber jetzt ist die Frage, was ist wahrscheinlicher? Irgendwann ist der Krieg zu Ende. Da geben Sie mir recht. Irgendwann. Wann? Lassen wir eingestellt sein. Aber ist eine weitere Rallye wahrscheinlicher, dass noch mehr aufgerüstet wird, als ohnehin jetzt schon da ist? Oder dass der Frieden kommt und dass es eine Korrektur gibt? Jetzt gehen wir mal in unsere Anlageentscheidungen hinein. Jetzt sind wir beide das Anlagekomitee und wir haben zu diskutieren über die Rüstungstitel. Und wir müssen jetzt für das Anlagekomitee und für unsere Speisekarte, für unsere Kunden gemeinsam eine Entscheidung treffen. Rüstungswerte ja oder nein? Was ist Ihrer Meinung nach eine höhere Wahrscheinlichkeit? Ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann zu einem Frieden kommt und dass die Rüstungswerte Gewinne mitnehmen oder korrigieren? Oder ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es eine zusätzliche weitere Rallye gibt und dass nochmal mehr aufgerüstet wird und dass nochmal mehr dieser Rüstungswahn eskaliert?
Ich glaube, verkaufen, wenn es am schönsten ist. Also je nachdem, wer schon lange drin ist, der soll seine Gewinne mitnehmen. Positionen reduzieren, ein bisschen weiterlaufen lassen, mal gucken, ob da noch mehr Gewinne drin sind. Ansonsten würde ich umschiften.
Jetzt würden wir beide die Hand heben und würden diese Entscheidung im Komitee treffen. Nur ist unser Anlagekomitee 7 Mitglieder. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass ich spreche jetzt nicht über das Komitee, über unsere Anlageentscheidung. Sie sprechen mit mir, ja, führen die Interviews, weil sie meine Meinung wissen wollen. Und meine Meinung ist, dass das Risiko einer Korrektur größer ist als eine weitere oder anhaltende Rallye.
Zweimal ja, dreimal ja, da stimme ich Ihnen überein. Haben Sie bei Ihren Kunden noch Rüstungswerte im Depot?
Ganz, ganz, ganz wenige auf ausdrücklichen Wunsch des jeweiligen Kunden.
Okay, dann gehen wir einen Schritt weiter.
Und wie Sie wissen, ist auch kein Geheimnis, dass wir auch das Gold abverkauft haben.
Was halten Sie noch an Gold? Wie viel Prozent? Oder alles raus?
Die Kunden, die es wünschen.
Okay.
Die Kunden, die es explizit wünschen. Es sind drei Anlageklassen, Bitcoin, Gold und die Rüstungstitel, die Kunden, die es explizit wollen.
Kommen wir zum Jackson Hole Symposium in Wyoming. Traditionell lädt FedChef Powell ebenfalls wahrscheinlich seine letzte große Rede zu diesem wichtigen Treffen ein. Es geht um die künftige Zinsstrategie und eigentlich so ein bisschen auch um sein persönliches Vermächtnis. Die nächste Sitzung ist am 17. September. Da haben wir noch den Arbeitsmarktbericht, dann den Verbraucherpreisindex vorher. Also was ist zu erwarten? Schöne Worte und nichts passiert wahrscheinlich, oder?
Nein, er wird runtergehen. Es müsste schon eine dicke Überraschung sein im Labour-Report oder im Inflationsreport. Er hat ja, Sie sagen Vermächtnis. Für mich ist tatsächlich Jay Powell, er war ein Durchschnittsbanker, ein Durchschnittsnotenbanker und stand im Schatten von Ben Bernanke, natürlich der große Ben, Helikopter Ben und so weiter, weitere sehr namhafte Banker. Aber er ist aus diesem Schatten eindrücklich herausgetreten. Warum? Diese ständige Kämpferei mit Trump war in einer Sache, hat ihm das extrem, extrem an Prestige und an Vertrauen entgegengebracht, weil er war die Stabilität der Märkte in den letzten Monaten. Er hat sich dem Trump in den Weg gestellt, was absolut richtig war, hat zu ihm gesagt, pass auf, lieber Donald, das mit den Zöllen ist etwas, wo du gambelst und nicht wir und daher habe ich die Hände gebunden. Er hat das durchgezogen, kein Fähnchen im Wind. Yellen war damals auch sehr, sehr standhaft in ihren Aussagen und er hat sich genau in diese Schiene begeben. Stabilität für die Märkte, er hat einen Top-Job gemacht und vor allen Dingen begreift jeder mittlerweile, dass der Trump, er wollte ihn ja feuern und es gab ja Diskussionen und so weiter. Wieso hat er es nie getan? Er hat es aus einem Grund nicht getan, weil der Trump trotz seines Verhaltens und Wahnsinns nicht dumm ist. Und er wusste ganz genau, er braucht den Jay Powell mehr als umgekehrt. Weil der Jay Powell ist der Garant für die Stabilität der Schulden der USA. Und deswegen, wir wissen das alle, dass der Trump dieses Jahr noch 6 Billionen umschichten muss. Er muss einen Spagat machen zwischen einer schwachen Währung, aber dennoch stabilen Währung und doch einem attraktiven Zinsniveau als Differenz zu Europa, um attraktiv zu bleiben für die Investoren, aber wiederum nicht zu hoch. Und das ist alles sehr, sehr tricky und sehr, sehr heikel. Und ohne Powell wusste er, ist das Spiel nicht zu machen. Und dieses wurde brillant gemacht. Nur ist es aber so, dass es tatsächlich an der Zeit ist, dass die Zinsen runterkommen. Das Gap ist zu groß. Europa ist ja mittlerweile runtergegangen. Schweiz ist bei Null. Und wir werden jetzt ins Negative gehen im Herbst. Das heißt, die Prognosen, für die ich ausgelacht wurde vor 10, 12, 15 Monaten, ist jetzt Realität. Und das Gap zu den USA ist einfach mal viel, viel, viel zu groß. Und deswegen wird der Powell meiner Meinung nach im September, die Zinsen werden langfristig fallen und mittelfristig fallen. Ich persönlich sage aber trotzdem, dass es wieder meine Meinung ist, dass wir im September runtergehen.
Vielen Dank für die Diskussion an den Börsen. Lass uns schnell noch auf das Börsenradio Halinka Echtgelddepot eingehen. Für alle, die neu reinhören, das gibt's schon länger. Start war der 8.8.2019 mit einer Startsumme von 25.000 Euro. Es ist quasi so eine Art Aktienspardepot. Jeden Monat werden nochmal 1.000 Euro als Sparplan eingezahlt. Wo stehen wir aktuell?
Ich habe 2 Transaktionen durchgeführt. Das Depot ist eigentlich stagniert zum letzten Mal. Wir waren bei 145.000, wir sind jetzt bei 144.000. Das ist eine Stagnation. Die Korrektur der letzten Wochen ist relativ glimpflich daran vorbeigegangen. Es gibt 2 Transaktionen, 2 Neukäufe fürs Depot, die ich getätigt habe. Und zwar das erste ist Galderma. Galderma ist ein Schweizer Hautspezialist, ist noch nicht so lange an der Börse. Ich denke, den Damen wird es wesentlich bekannter sein als den Herren unter unseren Zuhörern, wenn ich sage Daylong, das ist eine Sonnencreme im hohen Preissegment, aber soll auch sehr, sehr gut sein. Ist ein Hautpflegespezialist, macht alles für eine schöne Haut. Und wir finden das Unternehmen sehr, sehr innovativ und auf diesem Niveau mit diesen Wachstumsraten günstig bewertet. Und der zweite Titel ist Acceleron. Acceleron ist ein sehr erfolgreiches Schweizer Unternehmen, ist ein Spin-off übrigens von ABB und ist auf Antriebstechnik, Turbinentechnik, Nachhaltigkeit in diesem Segment spezialisiert. Die Zahlen waren herausragend für uns Grund genug, um uns langfristig zu positionieren. Das sind die Neukäufe. So wurde das Cash, dieser, wie Sie richtig gesagt haben, wenn Kapital reinkommt. Ich habe es extra stehen lassen und habe diese zwei Neukäufe getätigt. Wir haben einige, wie soll ich es formulieren, es gab einige Korrekturen, gerade im Halbleitersegment in der Schweiz. Vakuumtechnologie, Inficon und diese Dinge, die haben massiv einen auf die Mütze bekommen, weil das ist natürlich Trump-bedingt. Dadurch konnte das wieder die Stärke in der Nvidia kompensieren. Und das ist immer wichtig. Und das ist ein Depot, ist wie ein Lebewesen, dass wenn das eine Mitglied der Familie schwächelt, dann muss das andere zu Hilfe eilen. So ist das zu verstehen. Und deswegen, bin gespannt auf die zweite Jahreshälfte. Und wir werden natürlich gegen Ende des Jahres wie immer da eine genaue Jahresanalyse des Börsenradio Echtel Depots durchführen. Im Moment werden diese Positionen zusätzlich gekauft, gehalten. Verkäufe gab es keine.
Vielen Dank. Details, wie immer, wird unten eingefügt, unten in den Shownotes. Da gibt es den Link dann zum Depot. Danke.
Ich habe zu danken und ein schönes Wochenende allen Zuhörern.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.